Der Rasenfunk Kurzpass. Der Afrika Cup of Nations hat die Gruppenphase hinter sich und es gab so manche Überraschung. Das alles wollen wir jetzt besprechen in Rasenfunk Kurzpass Nummer 194. Und ich freue mich sehr, zwei Gäste hier zu haben, die den Afrika Cup richtig feiern. Sie haben sehr viel gesehen, vielleicht sogar alles, ich weiß es gar nicht. Phil Meisel ist unter anderem hier von den Stuttgarter Nachrichten und aus dem Podcast Podcast. Hallo Phil, wie viel hast du gesehen?
Grüße erstmal an alle und vielen Dank für die Einladung. Ich habe, ich würde mal sagen, so irgendwo zwischen 80-85% gesehen.
Ja, 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 nicht schlecht.
Also relativ viel, habe mir auch Sachen Real Life reingezogen, sofern es möglich war. Und bin seit Jahren, um nicht sagen Jahrzehnte, ein großer Fan dieses Turniers. Mhm. Freue mich, wenn es stattfindet und ja, versuche dann so viel wie möglich einfach zu gucken.
Und deswegen habe ich dich hier eingeladen. Und das ist auch der Grund, warum ich unseren zweiten Gast hier mit eingeladen habe. Martin Stahlke, ihr kennt ihn als @Spielbeobachter auf Twitter. Martin, schön, dass du mal hier im Rasenfunk bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Und schauen wir mal, was wir so an schlauen Dingen zusammenkriegen.
Ja, was ist es denn bisher für ein Turnier, Martin? Wie gefällt es dir?
Ich finde es eigentlich, ich finde es ganz gut. Es leidet natürlich, wie sämtlicher Fußball, derzeit unter der globalen Situation, Pandemie, sowohl also auf den Rängen als auch auf den Plätzen so ein bisschen Letzteres. Aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz gut. Die Qualität, finde ich, ist gut. Sie ist nicht überragend. Es gibt keine richtigen Überfliegermannschaften, aber es gibt auch sehr wenige Mannschaften, die wirklich weit abfallen. Und dadurch hat sich am Anfang gerade sehr viele Unentschieden ergeben. Aber das ist vielleicht nicht immer ganz spektakulär anzusehen, aber es ist trotzdem eine gute Qualität. Also mir macht es Spaß.
Mhm. Ja, es gab sehr viele 1-0-Ergebnisse. Das sah am Anfang aus wie ein Binärcode, die Ergebnisse beim Afrika Cup. Phil, wie gefällt dir das Turnier bisher?
Ich kann den Martin eigentlich bestätigen, ja. Ich finde, ich wünsche mir manchmal, dass ich das Turnier sehen könnte, ohne die von Martin angesprochenen Umstände und ohne, dass man ein Großteil der Spieler quasi aus ihren Ligen oder ihren Mannschaften rausreißt. Ich glaube, Riyad Mahrez hat noch 72 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel für Manchester City 90 Minuten abgerissen, ja, und wird dann darüber gekarrt und muss dann spielen, darf spielen, will natürlich auch spielen. Es ist für mich ein bisschen unverständlich, wie man weltweit mit diesem Turnier seit Jahren umgeht. Gab auch entsprechende Kommentare vieler Beteiligter im Vorfeld, Spieler als auch Funktionäre, die von Respektlosigkeit teilweise gesprochen haben. Ja, dieses Turnier hatte die Wertigkeit einer Euro, einer Copa. Das ist ein kontinentale Top-Turnier und ich finde, man könnte denen ruhig auch dieselbe Vorbereitungszeit gönnen, wie man es bei einer EM beispielsweise hat oder jetzt bei der WM, die im Winter stattfindet, wo die Ligen jetzt hier in Europa Ende November einfach aufhören zu kicken, damit man mindestens 4 Wochen Vorbereitungszeit hat. Ne? Da käme da was anderes raus. Mhm. Und das spielt für mich schon auch eine starke Rolle.
Aber ist denn das lösbar? Es liegt ja wahrscheinlich zu 100% am Termin, dass es halt im Sommer stattfindet, im afrikanischen Sommer logischerweise, und das halt hier sich mit den Ligenplänen beißt.
Das ist tatsächlich so, ja. Man müsste auch seitens des afrikanischen Kontinentalverbandes, des CAF, entsprechend über den eigenen Schatten springen und versuchen, ob vielleicht nicht doch ein anderes terminisches Setup möglich wäre, wo dann quasi im europäischen Sommer sowas stattfindet und dann vielleicht eine Vorbereitungszeit nötig möglich wäre und so weiter. Ja, aber es ist, drückt dem Turnier Jahr für Jahr oder alle 2 Jahre in stattfindet einen Stempel auf, finde ich. Und dieses Jahr war es extrem zu merken und das führt uns, kommen wir nachher vielleicht noch intensiver dazu, dann auch zu beispielsweise dem katastrophalen Abschneiden von Top-Mannschaften. Ja, weil je mehr Topstars pro Nation in den Kadern sind, umso schwieriger, so habe ich das zumindest bisher wahrgenommen, ist es für diese Mannschaften, Top-Level abzurufen, weil die Jungs einfach völlig durch sind, überspielt. Ja, und Das ist bei einer Mannschaft wie beispielsweise der von den Komoren halt nicht so der Fall.
Martin, deckt sich das so mit deiner Einschätzung?
Ja, grundsätzlich ja. Ich glaube, dass das Terminproblem nicht wirklich lösbar ist. Ein erster Schritt wäre vielleicht darauf zu verzichten, es alle 2 Jahre stattfinden zu lassen und stattdessen wie alle anderen Kontinentalturniere alle 4 Jahre, oder nicht alle anderen, Südamerika ist da ja auch ein bisschen. Das wäre so ein erster Schritt, glaube ich, weil wenn du in der englischen Liga tust du auch keinen Gefallen, wenn du viele Spieler alle 2 Jahre den Januar über abziehst. Da ist natürlich dann so eine Kompromissbereitschaft auf der Seite auch relativ gering. Das wäre, glaube ich, irgendwie ein wichtiger Schritt, um das so ein bisschen zu entzerren. Ansonsten ist das mit dem Sommer natürlich auch einfach in Afrika ein Problem, weil irgendwann die Temperaturen in weiten Teilen des Kontinentes Ausmaße erreichen, bei denen es wirklich sehr schwierig ist, hochprofessionellen Fußball zu spielen.
Oder ihn zu leiden. Ne? Herzliche Grüße an Yanni Sikatze, den Schiedsrichter, der Ahlenfelder gegeben hat.
Ja.
Und ein Spiel einfach mal kurz in der 89. abgebrochen hat oder abgepfiffen hat. Eigentlich schon in der 85.
Ja.
Und dann nochmal angepfiffen hat und dann wieder zu früh abgepfiffen hat. Ja, und dann nachher mit Hitzschlag im Krankenhaus gelandet ist.
Ja. Also das ist einfach, ich glaube, kaum ein Problem, das kaum zu lösen ist. Und dazu kommt natürlich das von Phil richtig angesprochene Problem der Wertigkeit, dass der Fußball in Afrika in den europäischen Top-Ligen nicht besonders viel wert ist. Und ich bin ja, mein Hauptsteckenpferd außerhalb Europas ist ja Südamerika und die leiden ja schon darunter, dass sie kaum wahrgenommen werden in Europa und da ist Afrika nochmal 10-mal schlimmer. Also ich sehe nicht, dass sich das irgendwie leicht lösen lässt.
Ist ein guter Punkt, ja. Und das ist auch eigentlich das Bigotte daran, ne? Die europäische Fußball saugt den Kontinent aus. Holt sich Talente noch und nöcher im jüngsten Alter, bringt sie in die europäischen Akademien oder noch in viel unlautere Kanäle. Im VfB Stuttgart gab es ja ein großartiges Beispiel mit dem Kollegen Katompa, wie er jetzt heißt, Silas Wamakituka hieß er davor. Der saugt diesen Kontinent aus, holt sich die Spieler, die Besten werden Weltstars und Millionäre und versorgen ganze Landstriche teilweise mit ihrer Kohle. Aber und dann musst du halt dann musst du Diskussionen führen von wegen auch beispielsweise Klopp hat das gemacht, also wirklich diese Jungs abstellen, muss das sein und so, ja, also er dreht es mal um den Spieß, also wenn ein Thomas Müller oder ein Robert Lewandowski zu einer Europameisterschaft fahren wollen, dann kommt da kein Trainer an um die Ecke und sagt, ja, ob ich den abstelle, weiß ich noch nicht, ja, also das ist
ne. Ich finde das in diesem Jahr auch nochmal extrem. Also es war immer schon so, dass der Afrika-Cup so ex negativo fast so betrachtet wurde. Also welcher Mannschaft fehlen welche Spieler? Und das ging dann gar nicht ums Turnier, sondern höchstens darum, ach, die sind schon ausgeschieden, cool, er kommt 2 Wochen früher zurück. Also ich überspitze jetzt ein bisschen. Und in diesem Jahr ist es fast noch ein bisschen grotesker, weil die Afrika-Cup-Abstellungen immer in einem Zug mit Corona-Fällen in der Mannschaft genannt werden. Also es fehlen folgende Spieler wegen Corona, wegen Afrika-Cup. Ich will jetzt nicht sagen, dass damit eine Gleichstellung passiert, aber irgendwie ist das so die Brille, mit der aus europäischer Sicht auf dieses Turnier geblickt wird. Und das finde ich zumindest diskussionswürdig.
Absolut. Ja, und dazu kommt ja dann auch noch, dass natürlich das Reisen einmal um den halben Erdball sowieso kritisch zu sehen ist in dieser Zeit. Ob das jetzt zum Afrika-Cup ist oder zu einer EM im letzten Sommer oder nächstes Jahr, naja gut, dann sind wir vielleicht schon durch, hoffentlich. Aber vielleicht auch nicht. Egal. Also dieses Hin- und Hergereise und sich treffen in neuen Zusammenhängen und so weiter und so fort, ist halt sowieso schwierig und das ist dadurch, natürlich wird es jetzt nicht einfacher mit dem Image gerade. Ne?
Welchen Einfluss hat eurer Meinung nach Corona auf dieses Turnier bisher, Phil?
Ein Unwesentlichen, zumindest das, was man hier so mitbekommt und liest. Ja, es ist schon so, dass zum Beispiel Zuschauerkapazitätsbegrenzungen gelten. Ja, also im Paul Bija Stadion beispielsweise in Yaoundé, das ist die Hauptstadt Kameruns. In Kamerun findet das Turnier statt, da kämen 60, 65k rein, 30 werden zugelassen und selbst beim Eröffnungsspiel war das nicht voll. Also man merkt zum einen, es ist, wie gesagt, die Bemühung da, Regeln aufzustellen und Grenzen zu ziehen und diese einzuhalten. Zum anderen denke ich, kann man auch aus den Belegungen oder dem Fanzuspruch in anderen Spielorten ablesen, dass auch die Afrikaner dann doch vielleicht hier und da ein bisschen vorsichtiger sind und sagen, ich bleibe dann doch lieber zu Hause und schaue es im Fernsehen, als ins Stadion zu gehen. Ist für die Mannschaften natürlich nichts. Für die Fans auch nicht, für das ganze Turnier nicht, aber ich glaube, wir brauchen die ganz grundsätzliche Diskussion im dritten Jahr dieser Sache nicht mehr führen. Das, wenn sie es jetzt halt durchziehen, ziehen sie es durch. Und aber man liest beispielsweise kaum von Spielerausfällen. Also wenn ich jetzt, ich glaube, die komplette deutsche Handballnationalmannschaft hat in den letzten 48 Stunden mehr Corona-Ausfälle als alle Mannschaften beim Afrika Cup.
Ja, Tunesien, so, ne?
Gefühlt, außer Tunesien, genau. Tunesien hat einen großen ein großes Paket, ich glaube 13 waren es, Martin? 13, 14 ja, Spieler?
12, sowas. Aber vielleicht waren es dann ja, irgendwann den Überblick verloren. Ja.
Genau, also man bemüht sich offenbar nach Kräften und es ist ja ohne Zweifel gewollt, dass dieses Turnier durchgezogen wird, wie alle anderen auch, die bisher gelaufen sind, alle Ligen, die laufen und so weiter. Insofern, die ganz grundsätzliche Diskussion ist, finde ich, brauchen wir nicht mehr führen. Aber
die Stadien sind tatsächlich sehr deutlich nicht bis zu dem, was möglich wäre, voll.
Ja, wenn also man noch überlegt.
Ganz im Gegenteil, sie sind größtenteils wirklich sehr leer. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber auch verständlich. Also ich muss das auch nicht unbedingt haben zurzeit.
Wenn ich noch, glaube ich, zurück erinnere, das letzte Turnier gab es, glaube ich, diese eine, wo die Tribüne eingestürzt ist beinahe. Oder da gab es diese Bilder, die, glaube ich, viele gesehen haben, wo Army-Hubschrauber kreisen und die Menschen gerettet werden mussten, weil einfach so viel Zuspruch war, dass das einfach kollabiert. Der Platz, wo das Spiel stattfand, Stadion innen, Stadion außen, das war, also normalerweise kennen die einfach nichts, wenn solche Turniere stattfinden. Ja? Also die Menschen, die gieren danach, die werden alles in Bewegung setzen, da reinzukommen, so ein Spiel zu sehen, das tun sie in diesem Jahr nicht und das hat schon eindeutige Gründe und die fangen mit C an.
Und jetzt hast du mit Paul Bija schon einen anderen Namen erwähnt, über den wir vielleicht noch kurz sprechen sollten, bevor wir dann aufs Sportliche blicken. Das Turnier findet in Kamerun statt. Paul Bija ist der älteste Präsident Afrikas, ist seit 1982 im Amt. Da gibt es, ich glaube, nur noch einen, der länger im Amt ist. Phil, was ist denn aus sportpolitischer Sicht über dieses Turnier zu sagen?
Das ist ein großes Fass, das du aufmachst. Ich glaube, wir haben so viel Zeit haben wir nicht, aber ich versuche die Kurzversion. Also Paul Bija ist in höflich ausgedrückt ein Autokrat, der dieses Land seit langer, langer Zeit mit eiserner Faust führt und selbst gar nicht dort ist die meiste Zeit, sondern sich eher gerne in Genfer Hotels aufhält und ja, gut isst, gut trinkt. Und er war natürlich zum Eröffnungsspiel da im Stadion, das nach ihm benannt wurde, das 300 Millionen Euro verschlungen hat. Der Bau mal kurz und hat sich in der Panzerkarosse einmal durchs Rund fahren lassen, ein bisschen gewunken. Ja, Kamerun ist, also er nutzt natürlich das Turnier zu seinen Zwecken, um seine Popularität zu steigern, oder zumindest das, was er dafür hält. Er redet viel von Versöhnung Kameruns. Kamerun hat ja ein traditionelles Problem, ist in Anführungszeichen, ist vielleicht ein bisschen despektierlich ausgedrückt, aber man hat eben zwei Bevölkerungsgruppen. Man hat den Großteil der Frankophonen und man hat eben einen Bevölkerungsteil, der eher Englisch spricht, der auch immer wieder aufbegehrt und Herr Bija schickt dann eben Truppen und lässt sie niederknüppeln. Ja, und auch wenn das, wie im letzten Fall, glaube ich, Ärzte, Lehrer und sonst was waren, die eben aufbegehrt haben. Und das ist ihm relativ egal. Dieser ganze Konflikt der stammt aus der Kolonialzeit, ist uralt. Ja. Man hätte gerne einen unabhängigen anglophonen Staat, zumindest diese Minderheit. Separatistengruppen gibt's, die das wiederum nutzen, dann und Bombenattacken und sonst was. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage vor Ort. Und beide Seiten sind natürlich verantwortlich für jede Menge Grausamkeiten und sonstige Geschichten, aber es ist so das Übliche, was man ja nicht erst seit diesem Afrika-Cup kennt aus Kamerun, sondern generell weltweit. Regierungen, Autokraten, Führer, sonst was nutzen die den Sport gerne oder solche Events gerne für Whitewashing in gewissem Maße. Ja. Das konnte man ja auch beispielsweise in Russland nicht von der Hand weisen, dass Wladimir Putin schon gerne die Welt bei sich zu Gast hatte, sozusagen, ja, und ein bisschen Fußball gespielt wurde nebenbei. Und das ist eben in Kamerun jetzt auch der Fall. Tiefer möchte ich nicht reingehen, weil sonst springen wir, glaube ich, echt den Rahmen. Aber ich hoffe, das konnte ein bisschen so den Abriss geben von dem, was da los ist im Land.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, das voranzustellen, bevor wir jetzt dann sportlich auf dieses Turnier blicken, dass es da wie leider ehrlicherweise inzwischen bei fast jedem Turnier im Weltfußball noch eine sportpolitische Seite gibt, die nicht ganz so einfach zu betrachten ist. Wenig schwarz-weiß und aber auch mehr dunkle Töne als helle. Vielleicht ist es dann aber auch dann die gute Überleitung, um mal über die Gruppe A zu sprechen. Wir wollen die Gruppen, nachdem jetzt die Gruppenphase abgeschlossen ist, durchsprechen, denn da haben wir ja Kamerun, die als Gruppenerster, Martin, auch tatsächlich durchgegangen sind. Ansonsten haben sich noch qualifiziert für die K.O.-Phase, Burkina Faso und Kap Verde. Wenn wir mit dem Gastgeber mal beginnen, hat denn das Whitewashing in sportlicher Sicht funktioniert mit den Auftritten von Kamerun?
Ja, hat es. Also ich fand die fand Kamerun sehr überzeugend. Wir haben gleich am Anfang gegen eine gute Mannschaft aus Burkina Faso gewonnen, das Auftaktspiel. Dann haben sie Äthiopien, die sehr chancenlos waren, alles in allem klar und deutlich besiegt, mit dem, ich glaube, dem höchsten Sieg im ganzen Turnier bis jetzt. Und dann zum Schluss, ja, 4-1, genau, gegen Kap Verde, die auch eine ganz gute Organisation haben auf dem Platz. Nur ein 1-1 erzielt, aber das hat halt gereicht und das war dann das Gruppenspiel, wo schon entschieden, wo schon klar war, dass sie weiterkommen und insofern würde ich dem nicht allzu große Bedeutung beimessen. Also ich denke, dass Kamerun auch mit dem Heimvorteil gezeigt hat, dass sie mit zu den Favoriten dieses Turniers gehören. Also wenn nicht sogar der Favorit sind.
Kann ich nichts gegen sagen. Das ist so. Also für mich Kamerun mit Nigeria sind das die beiden Mannschaften, der großen Mannschaften, sage ich jetzt mal, die geliefert haben in der Gruppenphase. Ja. Marokko habe ich nicht gesehen, gebe ich zu.
Marokko würde ich da auch noch mit zuzählen.
Ja, habe ich nur Highlights gesehen, deswegen ist es mir schwierig, aber Kamerun hat richtig abgeliefert. Sie hatten im ersten Spiel, finde ich, das Glück auch so ein bisschen auf ihrer Seite mit den Elfmeter-Entscheidungen und so weiter und haben mit Abu Bakr, heißt er, glaube ich, ihr Kapitän, den Volksheld, der das Siegtor beim letzten Afrika-Cup geschossen hat, also beim letzten, den Kamerun gewonnen hat, der Nachfolger von Samuel Eto'o und nach ihm auch Rekordtorschütze des Landes jetzt mit, glaube ich, 4 Turniertreffern schon. Wobei Eto'o hat, glaube ich, insgesamt bei allen Afrika-Cups, die er gespielt hat, 18 gemacht. Also da muss er sich noch ein bisschen strecken. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die wirklich abliefert in jedem Spiel. Und gerade gegen Burkina Faso, Auftaktspiel, volle Hütte, also das, was rein durfte, fast 30.000 da in Yaoundé. Da war viel Druck auf dem Kessel und sie haben dem standgehalten. Ne?
Ja. Und dann haben wir Burkina Faso und Kap Verde. Gerade Kap Verde hätte ich als jemand, der sich aber wirklich viel zu wenig mit afrikanischem Fußball auskennt, überhaupt nicht in der Gruppenphase, in der K.O.-Runde, Entschuldigung, erwartet, haben sich als einer der besten Gruppendritten noch qualifiziert. Liegt das jetzt an mir, Martin, dass mich das so komplett überrascht oder war es auch eine Überraschung?
Ja, das ist schon eine Überraschung, wobei, wenn man sich die Gruppe anguckt, dann eher nicht. Also wenn man sagt, ja, es kommen drei weiter, dann ist Äthiopien klar die schwächste Mannschaft gewesen vorher. Das ist auch, glaube ich, die einzige Mannschaft im gesamten Turnier, wo nicht ein einziger Spieler in Europa spielt. Und insofern, da ist Kap Verde schon deutlich höher in der Weltrangliste zum Beispiel. Und So, aber dass sie tatsächlich dann auch gut auftreten, das war jetzt so vielleicht nicht zu erwarten. Dass sie, haben sie vielleicht ein bisschen Glück gehabt mit dem Spielplan, dass sie im letzten Spiel gegen Kamerun spielen, die schon durch sind und ein bisschen die Sache ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber ja, eine kleine Überraschung. Aber wie gesagt, es sind 3 von 4 kommen weiter und dann Äthiopien einfach deutlich schwächer. Mhm.
Der Turniermodus, ja, da musste ich schon arg,
ja,
arg dämlich anstellen, um nicht in die K.O.-Phase zu kommen. Ja, also,
ja, so würde ich jetzt auch wieder nicht sagen.
Ja, ja, ist ein bisschen, natürlich, das ist schon ein bisschen überspitzt, ganz klar. Aber man, also, es ist, wie gesagt, du brauchst einen Sieg, dann bist du quasi, also hast gute Chancen, ins Achtelfinale zu kommen. Ja. Und Kap Verde hat das geschafft. Mhm. Ja, ich würde sie...
Nee, Quatsch, Entschuldigung.
Nee, die haben gewonnen. Ja,
Entschuldigung. Ja.
Ich würde die reinnehmen gern, so in, also wenn ich so die größten Überraschungen beim Turnier, da gehört für mich Kap Verde dazu, auch Malawi und die Komoren, die über diese beste dritte Platzregelung den Weg in die K.O.-Phase gefunden haben. Und vielleicht ganz generell die Kleinen beim Turnier. Mhm. Ja, gerade von den Großen gesprochen, aber die Kleinen, ich glaube, Martin kann bestimmt mich bestätigen, die sind taktisch gut, treten mit Plan auf, sind ordentlich organisiert, fallen nicht mehr so brutal ab, wie das früher der Fall war und haben natürlich wie alle afrikanischen Mannschaften, das ist für mich auch so ein Grundpunkt, was den Reiz ausmacht des Turniers, eine unfassbare Leidenschaft. Also wenn diese Mannschaften für ihre, oder diese Männer für ihre Nation spielen, das ist, die verreißen sich einfach bis zum geht nicht mehr. Ja, und das ist schön zu sehen. Und diese drei, Komoren, Malawi, Kap Verde, von denen man es echt nicht gedacht hat, die wurden halt belohnt mit dem Platz im Achtelfinale jetzt. Mhm.
Bei Burkina Faso noch Edmond Tapsoba mit dabei, den kennen wir natürlich aus der Bundesliga, und auch Traoré von Aston Villa sollte ein Begriff sein. Das sind so die größeren Namen, die da weitergekommen sind. Gibt es noch irgendwelche Spieler aus der Gruppe A, wo er sagt, über die müssen wir jetzt ein Wort verlieren, bevor wir mit Gruppe B weitermachen?
Nee, so jetzt herausstechen. Natürlich bei Kamerun und auch bei Burkina Faso sind noch andere bekannte Namen, aber dass sie jetzt irgendwie in dem in diesen drei Spielen besonders herausgeragt haben oder eine besondere Rolle gespielt haben, würde ich nicht, das nicht sagen.
Nee, ich auch nicht. Wenn dann Eric Maxim Choupo-Moting, der für Kamerun zwar immer spielt, aber überhaupt nicht liefert, finde ich. Also der ist
unglücklich, sagt man, glaube ich,
teilweise wie ein Fremdkörper. So, ja. Also unglücklich, ja genau. Beim Jubeln immer der Erste in der Traube, aber ansonsten eher unglücklich. Nee, können wir sogar nicht so abschließen.
Gut. Dann lasst uns in Gruppe B blicken. Da haben sich qualifiziert für die nächste Runde Senegal, Guinea und eben die schon vorhin angesprochenen, das vorhin angesprochene Malawi. Martin, wie haben dir die Mannschaften in dieser Gruppe gefallen? Gab es da für dich Überraschungen, außer dass Senegal mit der sensationellen Tordifferenz von 1-0 Toren nach 3 Spielen als Gruppenerster weitergekommen ist?
Ich glaube, das ist das Thema. Senegal ist... Ich habe mir mal so ein bisschen die Marktwerte angeguckt. Das ist immer mit Vorsicht zu betrachten natürlich. Mhm. Aller Mannschaften in Senegal klar mit großem Abstand die Mannschaft mit dem höchsten Marktwert. Sie schaffen tatsächlich nur ein einziges Tor in 3 Spielen und die Gegner sind nicht die stärksten. Also Malawi und Simbabwe sind keine Hochkaräter, wirklich nicht. Man kann das natürlich auch umdrehen und sagen, ja, sie kriegen aber auch kein einziges Tor als einzige Mannschaft im gesamten Turnier. Und ja, wie heißt es, ne? Wo ist das Phrasenschwein? Die Defensive gewinnt Turniere. Also ich bin da ganz, ganz, ganz gespannt, wie das aussieht, wenn sie wirklich mal gegen eine richtig gute Mannschaft kommen, denn die war bis jetzt noch nicht dabei, finde ich. Guinea vielleicht. Malawi hat eine tolle Rolle gespielt dafür, für das, was sie eigentlich sind. Das soll nicht abwertend klingen, aber sie sind halt irgendwie niemand, von dem man erwartet, dass sie weit kommen in dem Turnier. Und das ist, also Senegal, große, große Wundertüte für mich.
Ich kann mir auch nicht so wirklich einen Reim drauf machen. Zum einen spielt für mich bei dieser Mannschaft von allen am ehesten dieses Thema, was wir am Anfang hatten, mit Überspieltheit und so eine Rolle. Diese Mannschaft ist gespickt mit Topstars, die natürlich einen entsprechenden Wert haben, die aber auch in den entsprechenden Mannschaften spielen mit ihren entsprechenden Spielplänen. Ja, die sind einfach, die haben jetzt schon 30 Spiele in den Beinen, so in dieser Saison. Und also im Clubfußball jetzt. Nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber ungefähr in diese Richtung. Ja. Und dann habe ich habe von denen alle Spiele über 90 gesehen. Ich habe das Gefühl, dass sich die einen oder anderen in der Mannschaft sehr gerne hinter Sadio Mané verstecken. Das heißt, ihm wird sehr viel Last also der kriegt jeden Ball, ja, jeder Angriff läuft über den, jeder Ball in die Tiefe geht auf ihn. Das ist ein bisschen eindimensional, was die spielen, finde ich. Und was aber auch sein kann, und da kommt Martins Punkt wieder zum Tragen, Defense Wins Championships, was ich mir auch denken kann, ist, dass die einfach ihrer Qualität so bewusst sind, dass sie gedacht haben, wir machen einfach nur das Pferdchen in der Gruppenphase, dass so hochspringt, wie es muss, und geben dann Gas, wenn es zählt, und das ist eben jetzt in die K.O.-Phase. Also kann sein, dass sie es plötzlich explodieren. Ich weiß es einfach nicht einzuschätzen. Ja. Die Gruppe an sich hat sich so sortiert, wie ich sie erwartet habe. Also Guinea ist eine Mannschaft vieler No-Names, wird getragen von zwei Topstars, Naby Keita, Ex-Leipziger, jetzt Liverpool, und Ilaix Moriba, jetzt Leipzig und später vielleicht irgendwann mal Liverpool. Und die beiden machen es da und haben die Mannschaft auf den zweiten Platz gehievt in dieser Gruppe.
Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also das Explodieren kann man sich ja als neutraler Zuschauer tatsächlich nur wünschen. Aber ja, die Namen habt ihr ja schon genannt. Gibt es bei den anderen Mannschaften Dinge, die euch überrascht haben vom Abschneiden her, von Einzelspielern her, Martin?
Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig. Wie gesagt, Malawi hat das sehr, sehr gut organisiert gemacht. Ich kann dem auch nur zustimmen, was Phil vorhin gesagt hat, dass das die bei den kleinen Mannschaften die taktische Organisation auf dem Platz wirklich sehr gut geworden ist. Das war nicht immer so. Ich bin da kein großer Freund davon, da irgendwie dem afrikanischen Fußball immer so ein bisschen die Clownerie, die ihm immer zugesprochen wird, zuzusprechen. Da bin ich sehr vorsichtig, aber man muss natürlich sagen, dass das taktische Wissen und die Umsetzung nicht so gut ist oder vor allen Dingen war wie in Europa, und das hat sich deutlich verbessert, finde ich. Dass also Mannschaften wie eben zum Beispiel Malawi, sie sind nicht so einfach zu schlagen. Das ist nicht irgendwie, da gehst du nicht hin und fährst irgendwie mit einem 3-4-0 nach Hause, sondern da musst du
es wirklich. Es gibt keine Kleinen mehr, ja?
Ja, naja, doch schon, das schon. Aber es ist eben schwieriger geworden, sie zu schlagen, die Kleinen.
Mhm. So. Seit 27 Minuten Aufnahme warte ich darauf, wer den Spruch zuerst bringt. Max, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich bin nur der dumme Host.
Gott sei Dank, ich war es nicht.
Ich muss mit solchen Plattitüden um mich werfen. Ich habe am wenigsten gesehen vom Turnier. Vielleicht merkt man es
auch da. Bei Malawi noch so vielleicht ein kleiner Funfact am Rande. Es ist die Mannschaft mit den meisten Spielern, die in Afrika spielen, außerhalb des Heimatlandes, also so in umliegenden Ländern. Mhm. Das ist, die meisten Legionäre sind natürlich in Europa, also so über alle Mannschaften gesehen in Europa, und dann so auf der arabischen Halbinsel viele noch, weil da lässt sich noch gut Geld verdienen. Aber dass so ein Spieler mal irgendwie in Tansania spielt, obwohl er aus Malawi kommt oder Ähnliches, das ist eigentlich eher selten, und das ist bei Malawi tatsächlich relativ oft der Fall. Kleiner Funfact am Rande.
Ja, das ist das berühmte, das brauchen wir, Martin, das ist das berühmte unnütze Thekenwissen, weißt du, wenn du mal in der Kneipe sitzen kannst, dann kannst du genau den bringen und alle sagen, ja, da recht.
Zehn Spieler für um richtig glänzend zu
können. Alles gut.
Sehr gut. Also für Senegal geht's jetzt dann gegen Kap Verde am Dienstag, Guinea wird gegen Gambia spielen am Montag, und Malawi ist dann Gegner von Marokko, und das ebenfalls am Dienstag. Und damit sind wir bei Gruppe C angelangt. Die hat nämlich genau jenes Marokko gewonnen, Phil. Souverän, ohne Niederlage, würde ich sagen, mit auch einer besseren besseren Torbilanz als Senegal, die ja jetzt dann vielleicht noch explodieren. 5:2 Tore. Marokko hast du ja auch schon genannt als einen der Mitfavoriten. Dahinter noch Gabun und die Komoren. Das ist vielleicht so der größte Aufreger in diesem Turnier bisher, dass Ghana als Gruppenletzter ausgeschieden ist in dieser Gruppe.
Das ist so. Das ist definitiv so. Da kann man nicht drum herum reden. Die Black Stars, wie man sie nennt, haben auf ganzer Breite versagt. Es ist, glaube ich, das dürfte auch der Trainer nicht überleben. Wenn die jetzt nach Hause kommen, kann der seine Papiere gleich mitnehmen und in Urlaub fahren. Sehr, sehr, sehr enttäuschend. Also ich habe das Topspiel gesehen gegen Marokko. Ich muss mal sagen, also von einer Mannschaft, die du eigentlich über Jahrzehnte immer da vorne gesehen hast und auch bei der WM eigentlich oft dabei war, von dem alten Glanz ist da nicht mehr viel übrig. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob es da interne Geschichten gab, weiß ich nicht. Ob die sich vielleicht irgendwie nicht gerochen haben und die Kabine nicht gepasst hat und so, aber das ist schon sehr auffällig und ist für mich so, dass also mit Algerien, kommen wir nachher noch dazu, ist das so, dass die größte Überraschung in negativer Hinsicht, was die großen Top-Nationen angeht. Ja. Marokko habe ich gar nicht gesehen, kann Martin vielleicht was dazu sagen, die haben abgeliefert, klar, Gabun. Für mich mein diesjähriger Afrika-Cup Crush sozusagen, was die Mannschaft angeht, sind klar die Komoren. Ja, also eine Mannschaft, die von ihrem Volk selbst die Quastenflosser genannt wird, das ist einfach nur unschlagbar. Ja. Das ist einfach unschlagbar und die haben sowas wie so diesen Färöer-Status so ein bisschen auch, ja, in Afrika. Also die sind ja damals die Wikinger, als sie mal Österreich geschlagen haben, da waren die plötzlich auf der Landkarte, ja. Die haben gestartet mit dem Trainer, der jetzt da ist, vor 10 Jahren auf Platz 198 der FIFA-Rangliste, sind jetzt auf 138 immerhin, ja, und sind so dieses kleine gallische Dorf, mit dem niemand gerechnet hat. Die ganzen Komoren haben 800.000 Einwohner, ja, und die stehen halt vor Ghana in dieser Tabelle, machen das super und ja, werden natürlich nicht weiterkommen. Also es würde mich sehr überraschen, wenn die jetzt im Achtelfinale irgendwas reißen, aber
gegen Kamerun, also das ist...
Genau. War schön anzusehen, wie die sich einfach völlig aufgeopfert haben für ihr Land so das und für ihren Coach, den sie wohl echt sehr, sehr gern haben, die Jungs, und für den sind sie durchs Feuer gegangen, wurden dafür belohnt und sowas. Das triggert natürlich den Romantiker in mir auf jeden Fall und vielleicht auch bei manch anderen. Deswegen war das so für mich die Mannschaft bisher in der Gruppenphase, den ich am meisten die Daumen gedrückt habe, die Komoren. Ja.
Amir Abdou ist der Trainer seit 2014 bei den Komoren.
Ja. Ich möchte da nur kurz an die Szene erinnern, gegen Marokko war das, glaube ich. Kurz vor Schluss, Marokko führte schon länger 1:0. Und der komorische Torwart hält drei, also es war so eine Drei-Chance-Szene. Ein hält den Ball, wehrt ihn ab und dann nächste Chance. Er hält ihn dreimal und eine Minute später ist der große Held, Minute später verursacht er einen Elfmeter. ziemlich plump auch, muss man ganz ehrlich sagen, um diesen Elfmeter dann zu halten.
Ja,
fantastisch.
Ja, also, habe ich auch gesehen,
die Szene. Ich verstehe deine Schwärmerei oder deine Begeisterung voll und ganz, ja. Ansonsten würde ich zu der Gruppe sagen, dass Marokko mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Die haben einen sehr spielstarken Eindruck gemacht. Das ist die einzige Mannschaft, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die sind nicht einfach nur besser, sondern sie haben auch wirklich einen richtig guten Plan in der Offensive. Und ich halte Marokko tatsächlich für... ich habe auch nicht alle Spiele gesehen, deswegen muss man das immer ein bisschen vorsichtig sagen, aber eigentlich fast die stärkste Mannschaft bis jetzt. So. Gut, wir wissen inzwischen, dass der Auftaktsieg gegen Ghana nicht so wahnsinnig viel wert war, weil Ghana, wie schon beschrieben, wirklich gar nichts auf die Reihe bekommen hat. Da muss man allerdings auch sagen, die Mannschaft ist lange nicht mehr die von alten Zeiten.
Ja.
Da gibt es nicht mehr viele richtig gute Spieler. Vielleicht sind die auch ein bisschen überschätzt einfach inzwischen. Aber ja, Marokko, bin ich sehr gespannt, wie weit die kommen. Traue ich einiges zu.
Bekannteste Spieler Achraf Hakimi und Youssef En-Nesyri sowie Bono, die sind beide vom FC Sevilla, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, nochmal kurz nachgeguckt. Ja. Puh, war richtig, Gott sei Dank. das sind, glaube ich, so die bekanntesten bei Marokko. Was ich bei Ghana noch interessant fand, die haben ja noch relativ kurzfristig den Trainer gewechselt. Ehrlicherweise habe ich das nicht mitbekommen. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Man sollte meinen, wenn man sich für Fußball interessiert, bekommt man das mit. Im September erst ist Milovan Rajevac da Trainer geworden. Also da scheint auch schon vorher so manches nicht gestimmt zu haben bei dieser Mannschaft und in diesem Verband. Aber ehrlicherweise mehr dazu weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob mir da jemand von euch aushelfen kann.
Ja, ich könnte auch nur vermuten. Wie gesagt, bei solchen Teams jetzt unabhängig, ob sie jetzt aus Afrika sind oder auch von anderen Kontinenten, die sich nur so wenig sehen, wo aber, sag ich mal, viel altes Renommee da ist, da ist es, und jeder so ein bisschen versucht, das Beste für sich rauszuholen, ist es ganz oft so, dass die Kabine nicht stimmt. Und wenn das da gegeben ist und du hast die Jungs halt nicht wirklich mal einen längeren Zeitraum zusammen und kannst da aufräumen oder das irgendwie aus der Welt schaffen, als Trainer jetzt, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und das könnte für mich eine Erklärung sein, warum es die so erwischt hat.
Also Gabun wird am Sonntag schon gegen Burkina Faso spielen, Marokko gegen Malawi am Dienstag und die Komoren gegen Kamerun, das haben wir schon mehrfach angesprochen. Dann lasst uns mal zu Gruppe D kommen. Da haben wir die nach außen hin souveränste Mannschaft. Entschuldigung?
Ja, ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass es natürlich irgendwie recht erstaunlich ist, dass Gabun so weit gekommen ist oder so gut dasteht, weil sie ihren besten Mann ja verloren haben mit Aubameyang.
Ja. Der, ach ja, stimmt, klar. Oh ja, hat. Danke, und, dass du da nochmal dazwischen gehst. Das habe ich schon wieder komplett vergessen.
Ja, kein Problem. Der inzwischen abgereist ist und definitiv nicht mehr spielen wird wegen Corona.
Ja.
Und da gab es ja sogar kurz ein bisschen Befürchtung, dass er einen so schweren Verlauf hat, dass es schwierig werden könnte in der Zukunft. Aber offensichtlich gibt es inzwischen eine Entwarnung. Aber das muss man dann natürlich irgendwie mal sagen. Also
ja.
Bester Mann nicht dabei. Und ich glaube, der zweite Lamina heißt er, glaube ich. Ich glaube, der ist auch verletzt. Oder
die haben ihre beiden besten, ja, hast du vollkommen recht, Martin. Ja, stimmt.
Ja. Aber sie haben, da haben sie, gut, wie gesagt, Ghana komplett Ausfall, dann müssen ja zwei andere Mannschaften das irgendwie schaffen, auf Platz 2 und 3 zu kommen. Aber trotzdem aller Ehren wert.
Ja, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Pierre-Emerick Aubameyang hat sich Corona zugesogen und Lemina von Nizza, daher kennt ihr ihn vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, hat auch Herzprobleme, ist das, was ich jetzt hier auf transfermarkt.de gelesen habe. Aubameyang soll dazu schon Entwarnung gegeben haben, also bei ihm lägen keine Herzprobleme vor, aber das ist natürlich, ja, Gott sei Dank hast du mich da noch abgegrätscht, das habe ich schon wieder komplett verdrängt, dass es ja auch passiert ist. Ja,
kein Problem. Kein Problem.
Also. Gefühlt vor einem Monat. Ja. So, dann jetzt aber Gruppe D mit Nigeria, Phil. Die haben dreimal gewonnen, also eine weiße Weste. Auch ihr Auftaktspiel gegen Ägypten, die sicherlich der härteste Gegner in dieser Gruppe waren, in der sich auch nur Nigeria und Ägypten qualifizieren konnten, jetzt für die K.O.-Runde. Dem Anschein nach auch einer der Favoriten auf den Turniertitel.
Absolut. Einzige Mannschaft mit Clean Sheet sozusagen, also mit 3 Siegen. Bärenstark, wenn du mich fragst. Ich habe, wie gesagt, Marokko nicht gesehen. Da vertraue ich natürlich vollends Martins Urteil. Ich kenne jetzt den Turnierbaum nicht, aber für mich wäre das ein designiertes Endspiel. So, ja. Die waren richtig, richtig stark. Sie haben einen meiner Lieblingsspieler überhaupt im Kader, der in England spielt. Den Herrn Iheanacho, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, jetzt, der auch schon getroffen hat. Für mich, ich mag diese starken, aus der Tiefe kommenden Spieler, die, ja, er kann oder spielt für den Gera teilweise in der zweiten Reihe, also gar nicht in der ersten Sturmreihe, sondern eher dahinter, obwohl er eigentlich bei Leicester als Mittelstürmer agiert in England. Und bärenstarke Truppe von A bis Z, richtig gut besetzt auf jeder Position, inklusive Bank, also die können auch richtig nachlegen. Das war beispielsweise im Auftaktspiel so gegen die Ägypter, die auch nicht gerade auf der Brennsuppe daherschwimmen kommen und sagen, mir im Schorbeländle, also die auch gut besetzt sind. Was
das heißt.
Ja, es dauert zu lange, es zu erklären, Martin, alles gut.
Ja, nein, ich verstehe.
Also, und die haben dann halt von der Bank einfach nochmal richtig, richtig, richtig gute Leute reingebracht und haben mit Taibo Awoniyi von Union Berlin vorne drin einen, den man in der Bundesliga auch kennt. Schönen Spitznamen auch, Super Eagles, ja. Hervorragend.
Ich sehe schon, mir. Darüber kriegt
ich
man
bin, nicht über die ich Spitznamen. Bin groß, ich bin voll großer Freund dieser Nationenspitznamen. Ja, ja. Also wirklich gut. Es gibt die Jurtus, die Windhunde und die Fennex, die Wüstenfüchse und wie sie alle heißen. Das ist großartig. Gucke ich als erstes drauf, wenn ich die Mannschaft google. Erstmal, wie heißen die? die haben einfach auch geliefert. Ja. Also das ist eine dieser großen Nationen, top besetzt. Und wir hatten schon den Senegal, wir hatten schon Ghana und kommen noch zu Algerien, wo sie es eben nicht geschafft haben, trotz ihrer Qualität, die sich in diesem Kader versammelt, das auf die Platte zu bringen, abzuliefern, und die haben es eben gemacht, und insofern würde ich den Halbfinale plus locker zutrauen jetzt, was da jetzt noch kommt. Ne?
Ja, also den würde ich auch sofort unterschreiben. Für mich neben Kamerun und Marokko eigentlich irgendwie die drei sind für mich die Favoriten nach der Vorrunde. Das kann sich ja alles noch ändern. Ägypten ist ja so eine sehr, sehr eingespielte Mannschaft, weil die ja fast alle irgendwie in Ägypten spielen. Und das hat man auch gesehen. Die wird es schwer, es wird schwer, die zu besiegen. Aber es fehlte so ein bisschen die zündende Idee, hatte ich das Gefühl. So, und sie haben sich dann durchgesetzt.
Ist die nicht einfach nur Ball zu Mo Salah? So war es doch früher.
Ja, so ungefähr. So ungefähr. Bisschen mehr ist schon, aber eigentlich auch, du musst ja auch eine Idee haben, wie du den Ball zu Salah bringst. Und das gelingt auch nicht immer so richtig gut, finde ich. Dazu muss man dann auch noch sagen, dass der Sudan und Guinea-Bissau vielleicht zu den schwächsten Mannschaften im gesamten Turnier gehörten, auf Platz 3 und 4. Deswegen ist das Auftreten von Nigeria und Ägypten so ein bisschen noch unter Vorbehalt zu betrachten, denke ich.
Richtig, ja.
Also der Sudan habe ich heute noch gelesen, dass die ihre komplette Mannschaft ausgetauscht haben Mitte Dezember. Das sind alle, bis auf ein oder zwei Spieler, alles Debütanten gewesen, die jetzt angetreten sind. Und dementsprechend haben sie auch, das war alles ein bisschen Hand- und Fußlos.
Bolzplatzfußball haben die gespielt.
Ja.
So, also da hast du von der angesprochenen Organisation teilweise nicht so viel gesehen.
Nicht so richtig. Das sind mal jetzt zwei kleine Mannschaften, die auch klein geblieben sind.
Genau. Weil ich mal vermuten würde, dass man das im Fall vom Sudan jetzt nicht ganz von der politischen Situation dort trennen kann. Da hat auch der amtierende Nationaltrainer Burhan Tiha erst am 13. Dezember sein Amt übernommen und vermutlich dann diesen
Umbruch eingeleitet. Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, Ägypten, auch da bin ich bei Martin. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Alles zu Mo und dann hilft der liebe Gott sozusagen. Sie haben mit Marmoush vom VfB, deswegen habe ich alle Spiele geguckt, auch beruflich, weil ich darüber berichtet habe zum Teil oder wir darüber berichtet haben. Einen drin, der viel Betrieb macht, immer anspielbar ist und auch guten Zug zum Tor hat. Dann haben sie Trezeguet noch, beispielsweise Aston Villa ist der, glaube ich, und den El Neni von Arsenal. Also die haben schon ein paar hochdekorierte Legionäre, aber da hat Martin recht, die haben halt ähnlich wie beim Senegal auch, nur mit einer bisschen höheren Qualität beim Senegal noch, ein bisschen eindimensional geblieben, haben sich sehr, sehr schwer getan. Die Spiele waren unfassbar zäh anzuschauen. Es war teilweise todeslangweilig, ja, weil die aus ihrer Überlegenheit nicht, also keinen Zug irgendwie entwickeln konnten. Das war alles so, ja, schön und ihr habt den Ball und ihr seid besser, aber ja, wann kommt da jetzt mal was? Ist das alles oder ist da noch irgendwo eine Stufe, die ihr zünden könnt? So. Und ich glaube, die werden es schwer haben, weit zu kommen, trotz ihrer hochdekorierten Spieler, die sie teilweise haben.
Ja, vermutlich erster Prüfstein, jetzt dann am Mittwoch gleich das Duell mit der Elfenbeinküste, sowieso ganz interessant. Ja. Nigeria gegen Tunesien auch, also über Tunesien werden wir gleich sprechen, vielleicht nicht ganz so hoch einzuschätzen, aber Elfenbeinküste, Ägypten, das ist für mich als Außenstehender dann schon so die Partie, wo man sagt, na, die ist am knackigsten.
Ja, das ist so, ja. Sehe ich auch so.
Von dem, ja, jetzt von dem Achtelfinale will ich das auch so sehen, ja.
Dann, wenn ihr mögt, dann lasst doch gleich über die Elfenbeinküste und die Gruppe E sprechen. Die Elfenbeinküste hat
schönste Gruppe.
Die schönste Gruppe? Warum ist es die schönste Gruppe?
Ja. Ach, weil die Elfenbeinküste fand ich ansprechend gut. Auch mit also das, was Ägypten fehlte, das war bei der Elfenbeinküste zu sehen. Genau, das der Zug nach vorne und der Wille, das Spiel zu gewinnen und eine gewisse Wucht dabei, das war alles zu sehen. Und dann gab es eben die beiden hochgroßen Außenseiter, die beide wirklich herzerfrischend tollen Fußball gespielt haben. Und das große Scheitern des Titelverteidigers. Also in dieser Gruppe ist wirklich alles drin, was diesen Afrika Cup bis jetzt ausgemacht hat. Deswegen habe ich gerade so reagiert.
Ja, das ist vollkommen richtig. Die spielen Powerhouse-Football. Also da geht's einfach immer nur nach vorne, immer Vollgas, immer Druck. Sind auch richtige Büffel dabei. Also die haben körperlich teilweise weit überlegene Spieler in ihren Reihen. Wir haben
ja sogar den Büffel of all Büffels mit dabei, mit Sebastien Haller.
Genau, ja. Der übrigens, ähnlich wie Choupo-Moting, er hat sein Tor gemacht, er hat glaube sogar schon zwei gemacht, aber er ist jetzt nicht so der Go-To-Guy, was man vielleicht annehmen könnte, sondern die haben einfach so viele Waffen und dass da einfach die sind ganz schwer auszurechnen vorne und Haller hat nicht immer so die Top-Bindung zum Spiel gehabt, zumindest für mein Dafürhalten. Aber insgesamt haben sie natürlich komplett abgeliefert, so richtig gut gespielt bisher. Highlight-Spiele dabei gewesen. Also ich meine gerade jetzt, was war das? War doch erst gestern Abend, oder? Gegen Algerien? War das gestern oder vorgestern?
Nee.
Das letzte Gruppe? Oder?
Das war doch... Klar,
doch, gestern
war das. Ja. Ich meine, die haben die, also ich glaube, so auf Twitter, glaube ich, sogar geschrieben, die kriegen, also Algerien kriegt gerade eine richtige Glattrasur, aber trocken, ja, also ohne Schaum. Die haben es ihnen richtig besorgt, auf Deutsch gesagt. Und sehr, sehr, sehr schön. Der Meltdown dieses Titelverteidigers war dann tragisch mit anzuschauen teilweise, ja, weil die einfach überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen haben. Und immer wieder, das machen sie, macht der. Ich weiß nicht, wer immer den Broadcast World Feed produziert, das machen die echt gut. Die haben immer wieder auf die algerische Bank gesucht, wie dann die Ersatzspieler sich in ihren Leibchen vergraben. Und so, oh Gott, was machen die mit uns, wenn wir nach Hause kommen? Oh Gott. So in etwa, ja. Und Martin hat es angesprochen, beide Kleinen in dieser Gruppe, auch wenn Sierra Leone sich nicht qualifiziert hat, herzerfrischend, herzerwärmend. Sierra Leone eh in eine Megageschichte. Ja, dieses Land vom Bürgerkrieg zerrissen. Ja, ich glaube, das 2-2 gegen die Elfenbeinküste ist ab sofort Nationalfeiertag da. Ja, also ich habe Freunde, die Bekannte haben, die unten sind, die haben mir Videos zugespielt, wie es da abging. Ja, also das ist, da kommt das zum Tragen, was wir in Europa eigentlich gar nicht mehr kennen, nämlich diese heilende Kraft ein Stück weit, dieses Verbindende, dieses, was Fußball haben kann, ja, das hat man da, habe ich in diesen Videos gesehen und ich glaube, dann auch, also glaube ich, einzige afrikanische Nation mit einer Frau an Verbandsspitze, ja, das ist eine Frau Präsidentin, die den Liga oder den Landesverband führt und da viel macht und Fußball und auf seine integrative Kraft eben setzt, um das Land zu befrieden. Tolle Geschichte, auch wenn sie sich nicht fürs Achtelfinale qualifiziert haben. Ja.
Ja. Ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich Schwierigkeiten habe mit all diesen den Spielernamen, die dann vielleicht für mich teilweise auch doch noch neu sind und so weiter und so fort. Aber in dieser Gruppe sind tatsächlich zwei Spielernamen, die ich mir gemerkt habe und die ich auch weiterhin begutachten werde. Das ist einmal der Torwart der Sierra Leone, Mohamed Camara.
Ja.
Das ist ja auch ein bisschen, zumindest so in meinem Fußball-Timelines so ein bisschen viral gegangen, heißt das natürlich nicht virtuell gegangen. der wurde ja nach dem ersten Spiel gegen den Titelverteidiger Algerien zum Man of the Match gekürt, ja. Zu Recht, weil er ja wirklich unfassbar gut gehalten hat. Unfassbar gut gehalten hat. Und dann bei Equatorial Guinea, der Iban Salvador, der spielt irgendwie, ich glaube, in der zweiten oder dritten spanischen Liga und ist jetzt nicht so der Überflieger, dass man ihn unbedingt über ihn sprechen müsste, aber mit einem Willen und einer Giftigkeit ohne irgendwie einen
der mit den roten Haaren, Martin.
Ja, genau, Haaren. Genau.
Ja, 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 ja. Ja. Also eher okay, europäisch aussehender, kleiner Rechtsaußen, also ein richtiger Giftpilz, ja, genau. Hat sich die Haare in Trikotfarbe gefärbt. Ja. Ich habe ein Spiel gesehen, da hat er auf alles getreten, was nicht bei drei auf dem Baum war, dass er noch nicht vom Platz geflogen ist, aber es ist halt so eine richtige Zecke. Gegen den willst du nicht spielen.
Der ja, kann, aber also ich fand
in deiner Mannschaft irgendwie. In deiner, ja, ich, ja, das war mein Eindruck, ja. Ich meine, ja, so einen gut, Typ ja hast du gerne in deiner Mannschaft, weil der dich einfach mitreißen kann, weil der ja, führt, weil der, ja, also.
Und technisch ja gut. Technisch.
Ja,
also das genau, ist so, ja, sind meine beiden kleinen Helden.
Und Stichwort Namen nicht merken, Martin, also bei Sierra Leone im Kader hast du da keine großen Probleme, die heißen doch alle Camara.
Ne? Das wollte ja, das ich schon sagen.
Ja. Fünf Stück oder fünf ja oder sechs, glaube ich. Ich ja weiß nicht, wie viele davon miteinander verwandt ja sind.
Aber, auch ja, ja.
Ich habe mir auch gedacht, welchen ja der Camaras nennt er jetzt wohl, als er gesagt hat,
ja, den Namen habe ich mir. Nein, der Torwart. Der Torwart. Ja. Wirklich, ja, wirklich. Also das tut mir natürlich auch leid, dass sie ausgeschieden sind, aber da muss man dann natürlich auch ehrlicherweise sagen, wenn du das dann nicht schaffst, gegen die nicht gerade Übermannschaft Equatorial Guinea zu gewinnen, sondern gegen ja die verlierst oder dann noch nicht mal einen Unentschieden schaffst, dann hast du im Achtelfinale dann auch keine Chance mehr. Ne? Aber toll aufgetreten, tollen begeisternden Fußball gespielt. Und wenn sie das dann noch diese heilende Funktion hat, von der du gerade berichtet hast, dann ist es ja umso besser.
Ja. Musa K. Al-Haji. Moment, jetzt muss ich scrollen. John.
Du suchst uns
also, die Kameras. Die Kameras.
Such die Kameras gerade raus. Und Mohammed. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe einen übersehen, aber es sind fünf oder sechs sind es. Ja. Also.
Solange nicht auch noch Alvin Kamara da spielt, aber das ist eine andere Sportart. Schnell laufen kann er auf jeden Fall. Jetzt haben wir, also wir haben gesprochen über die Elfenbeinküste, die eben sehr, sehr erfrischenden Fußball spielt, Äquatorial Guinea und Sierra Leone. Und dann haben wir ja noch das Favoriten-Scheitern, wo sich Algerien an die unrühmliche Spitze dieses Turniers gesetzt hat, weil man als Titelverteidiger eben als Gruppenletzter in dieser Gruppe ausgeschieden ist. Phil, wo würdest du denn sagen, kommen die Gründe her, dass das so passiert ist?
Ich glaube, es ist ein Mix aus vielem. Also das, was ich vorhin schon angesprochen habe, was ich da in den Augen vieler gesehen habe, spielt, glaube ich, eine Rolle. Sie hatten richtig gehend, sie waren erschrocken über sich selbst, ja, und hatten vielleicht auch ein Stück weit Angst, die Spieler, nachdem sie die ersten zwei Spiele schon verloren hatten. Oh Gott, ja, was kann da noch kommen alles? Ja.
Nee, erst haben sie dich verloren, aber.
Echt? Das erste Unentschieden, dann
wird ja, das so, erste Mal das 0-0 gegen Sierra Leone, wo sie genau, aber sicherlich gedacht haben, dass sie es gewinnen werden.
Ja,
und dann
genau, so
gewinnen sie es nicht.
Ja, vollkommen richtig.
Das war schon Schock genug.
Ja, und dann hast du natürlich auch dieses, also das ist auch ein Kader, der natürlich von relativ hochdekorierten Spielern strotzt. Ja, und die haben alle ihre Ansprüche. Also da kann es auch in der Kabine schwierig sein. Auch bringe ich gern nochmal diese Argumentation. Und ja, dann ist es halt oft so, ich glaube, das trifft vielleicht auch für Ghana ein Stück weit zu, wenn du halt also mal einen entsprechenden Namen hast oder Titelverteidiger sogar bist, bei dem Erfolg, wann lehnt man sich am ehesten zurück? Im Erfolg und das hat sie vielleicht eingeholt jetzt. Ne? Wer weiß. Ich kann es nicht genau sagen, ich habe da nur mit teilweise offenem Mund zugeschaut, wie Spieler wie Rami Benzibaini beispielsweise, den man auch kennt aus der Bundesliga, Pässe über 3 Meter nicht an Mann gebracht haben. So, was ist denn los mit dir? Also, das muss ja, irgendwas war bei denen im Kopf. So, und so hat es für mich gewirkt. Martin, widerleg mich gerne.
Ja, nee, ich kann dir nicht grundsätzlich widersprechen. Ich habe dann immer so ein bisschen, also ich das Spiel, erste Spiel gegen Sierra Leone, das gewinnen sie deswegen nicht, weil eben Mohamed Kamara so ein unfassbar tolles Spiel macht. Ja. Ja. Im Tor der Sierra Leone. Der hat da, glaube ich, 3, 4, 5 Riesenparaden gemacht. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie weiter, wahrscheinlich. Weil dann haben sie anderes Auftreten, haben eine andere taktische Situation, also gruppentaktisch. Hm. Ich glaube, dass man sowas nicht übersehen darf. Das war nicht überzeugend, was sie gemacht haben, und sie müssen dann auch mit einem 0-0 gegen die Sierra Leone anders auftreten in den kommenden Spielen. Das war alles nicht gut genug, und für einen Titelverteidiger, um Gottes Willen, auf jeden Fall nicht gut genug. Aber ich glaube auch, dass solche Situationen dann in so einem Turnier nicht immer einfach zu handeln sind.
Ja, ich kenne da einen anderen Titelverteidiger, der hat auch mal in seinem Auftaktspiel sogar verloren und dann gegen Schweden irgendwie noch ein Last-Minute-Tor gemacht und dann gegen Südkorea ausgeschieden. Ich weiß gar nicht, kann mich nicht mehr erinnern, welche Mannschaft das war, weil die keinen coolen Spitznamen hat, weil ich es mir nicht merken kann, weil sie nicht nach tollen Tier benannt sind, weiß nicht.
Herzliche Grüße an Oliver Bierhoff an dieser Stelle.
Ja, genau.
Die Maulwürfe.
Die Kuh, ja,
der,
oh, die Maulwürfe.
Ja. Die Maulwürfe, sehr gut, das sehr
hat,
gut.
Das hat eine schöne Doppelbedeutung.
Sehr gut,
gut, dann lasst uns mal noch auf die letzte Gruppe blicken. Gruppe F ist das. Da sind drei Mannschaften weitergekommen. Mali, Gambia, Tunesien, Mauretanien hat es nicht geschafft mit einer Bilanz von 0-7 Toren. Würde ich die dann als chancenlos, jetzt nicht ganz überraschend, aber als chancenlos abspeichern in dieser Gruppe. Phil, was gibt's zu Mali, Gambia, Tunesien, Mauretanien zu sagen?
Zum einen, dass der Anführungszeichen oben Geheimfavorit Anführungszeichen Ende geliefert hat, nämlich Mali. Die haben viele so, okay, das könnte diese Mannschaft sein, die so ein bisschen aus dem Schatten der Großen, aus dem Windschatten der Großen hervorkommt und dann plötzlich eine Rolle spielt. Mhm. Die haben abgeliefert, die haben gut gespielt, die haben auch, also haben keine Niederlage, 2 Siege, 1 Unentschieden, haben ja, auch da finde, also das ist eine ganz, ganz starke Organisation auf dem Platz, wie ich finde. Du hast ein klares Gerüst, was auch immer wichtig ist in einer Mannschaft auf dem Platz. Du hast einen Spieler, den man aus der Bundesliga kennt, Samaseku von Hoffenheim. Dann hast du den Mohamed Kamara, der in Leipzig unterwegs ist. Du hast Amadou Haidara, ebenfalls Leipzig. Ja. Mhm. Die sind so ein bisschen so the leader of the pack in dieser Truppe, haben noch 2, 3 andere, die auch in der Premier League unterwegs sind, zwar nicht bei den Top-Clubs, also Brighton, Hove, Albion, Bissouma und dann Southampton, Gineppo und so weiter, also aber sind schon eine Mannschaft, die wie aus dem Guss Fußball spielt, so kam es nämlich an ja, einen der Spieler hat, der mir in der diesjährigen internationalen Saison am meisten auffiel irgendwie, nämlich Adama Traoré von Sheriff Tiraspol, übrigens ein unfassbar großartiger Clubname, Sheriff Tiraspol, super. Den habe ich 2, 3 Mal gesehen, glaube ich, in den Spielen gegen Young Boys Bern und der hat da super gespielt und den habe ich dann so ein bisschen im Auge gehabt jetzt die Tage. Ja, also sie liefern ab, sie können, glaube ich, ob ihrer Geschlossenheit weit kommen, weil sie schwer zu knacken sind. Und bei Gambia, da ist gestern Abend was passiert. Also ich habe das Spiel Gambia-Tunesien, ich habe selbst gekickt, kam dann heim, bin so in der 65. Minute in das Spiel eingestiegen. Da hat Tunesien schon eine erste rote Karte hinnehmen müssen. Und der gambische Nationaltorhüter hat einen Elfmeter gehalten in der 42. Und der ist dann insgesamt zum Nationalheld geworden gestern Abend. Dieser Torhüter, der ist 22 Jahre alt, kommt aus Bielefeld. Sein Name ist Babacar Gaye. Und ich kenne den deswegen, weil ich vorletztes Jahr war ich beim letzten Spiel der glorreichen SG Wattenscheid 09 gegen Fortuna Düsseldorf 2. Und das war das Spiel, bevor Wattenscheid in die Insolvenz ging und quasi von der Landkarte verschwand. Da sind viele Fußballfans und Groundhopper aus ganz Deutschland hingekommen. Ich glaube, die Lohheide war voll mit 4.500 Menschen. Und der stand da im Tor für Wattenscheid. Mhm. Und wenige Monate später oder Wochen später ist er beim VfB 2 aufgeschlagen als dritter Torhüter, vereinslos, hat kein Spiel für den VfB 2 gemacht. Gestern Abend sein erstes Spiel für Gambia bei dem Afrika Cup, sein sechstes Länderspiel insgesamt, 11 Meter gehalten, 3-4 Dinger aus dem Winkel gekratzt, unfassbar. Und ist jetzt, dreimal dürfte raten, Stammtorhüter in seinem Heimatclub wo?
Ich habe es schon gelesen, ich weiß es.
Rot-Weiß Koblenz. So.
Ach,
ja. Ja.
Weltverein.
Regionalliga Südwest, ja. Und also das war halt natürlich, also ich habe echt einen Schrei losgelassen auf der Couch, als das Spiel dann ausging. Vor allem, weil Gambia dann noch in der 90. plus 3 gegen Tunesien, die völlig verzweifelt sind, den zweiten Platzverweis noch gefressen haben. 90. plus 3 nimmt der Außenverteidiger, kriegt einen Ball von der linken Seite, rechtes Eck vom Strafraum, lässt ihn von der Brust abtropfen, nimmt ihn Volley blank und jagt das Ding in den Knick und sie gewinnen 1-0. Kommen auf den zweiten Platz, umgehen dadurch das Nigeria. Ich glaube, Tunesien muss gegen Nigeria heran jetzt. Ja?
Genau.
Eine absolute Sensation für dieses Land, was ja auch nicht unbedingt zu den großen Adressen auf der Fußballlandkarte gehört.
Man muss natürlich, zwei Sachen. Zum einen es gehört nicht zu den Großen auf der Fußballlandkarte, das ist richtig, das war die erste Teilnahme, oder ist die erste Teilnahme.
Genau, richtig, genau, die sind zum allerersten Mal dabei. Ja.
Afrika Cup, und sie sind mit 7 Punkten, ziehen sie in die zweite Runde, oder ins
Achtelfinale,
das ist fantastisch. Ja. Und das andere ist, man muss natürlich sagen, dass jetzt bei dem letzten Spiel Tunesien 12 Spieler fehlten wegen Corona.
Ja, das stimmt, ja.
Das hat natürlich das alles ein bisschen beeinflusst, sicherlich. Mhm. Und ich glaube, die rote Karte, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe irgendwie mir die Daten angeguckt, die rote Karte schon in der ersten Minute?
Nein. Das war, also wenn ich habe dann nochmal den Highlights nachgeschaut gestern Abend, in diesem Kurzclips, die es da gibt, das war auf dem Weg in die Kabine, also genau. zum Pausenpfiff hat es da irgendwie. Plus
zwei.
Genau, das war kein Foul, also ich glaube, der hat einfach im Schwäbchen sagt man so schön gegoscht. Ne? Der hatte die Klappe vielleicht ein bisschen zu weit offen. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und es gab keine Bilder dazu. Also in diesem Highlight-Clip sind keine Bilder dazu, die konnten es nicht auflösen. Und dann gibt es noch eine gelb-rote in der 90. und in der 93. Knüppel, der die Kugel in den Knick, das ist großartig. Also das war stark gestern Abend noch. Ja.
Das ist natürlich die gambische Sicht auf dieses
Spiel. Ja, klar.
Vermutlich wird es Tunesien, da kennen wir vor allem Elias Skiri natürlich vom 1. FC Köln, wird es anders sehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die spielen es dann eben gegen Nigeria am Sonntag und sind, Martin, eine Mannschaft, die jetzt nicht nur durch Sperren dezimiert ist, sondern eben auch durch Corona.
Durch Corona eben, und ich habe keine Ahnung, wie schwer die Fälle sind, ob es da irgendwie eine Chance gibt, dass der eine oder andere wieder zurückkommt. Aber ich glaube, dass man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass sie vorher, jetzt abgesehen von dem letzten Spiel, auch nicht wahnsinnig überzeugend aufgetreten sind. Es war eine Mannschaft, die, oder in diesen ersten beiden Spielen, sie haben gegen Mali verloren und das zweite Spiel sehr überzeugend gegen allerdings sehr schwache Mauretanier gewonnen. Aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, okay, hier zeigt sich gerade ein großer Favorit dieses Turniers. Und ich glaube nicht, dass sie, also gegen Nigeria haben sie, glaube ich, keine große Chance. Das soll mir recht sein, wenn Skiri früher wieder zu Hause ist. Aber nein, ich glaube.
Ich sag ja, das ist diese Ex-Negativo-Betrachtung, die wir hier
haben. Ja, Entschuldigung.
es sei dir ja zugestanden. Das ist ja,
hat er nicht für euch Kölner davor eigentlich wochenlang keine Spiele gemacht, weil er verletzt war und ist jetzt quasi, holt sich die Spielfitness im Afrika-Cup? War es nicht so oder habe ich das irgendwie falsch
gemacht? Naja, so ein bisschen. Bisschen, ja.
Kann man auch mal machen. Ja, gut. aber klar. Mhm. Das denken natürlich die VfB-Anhänger auch im Falle von Ägypten. Ja? Die hätten es natürlich auch gern, wenn die jetzt ausscheiden, logisch, gegen die Elfenbeinküste, dann könnte Omar Marmoush bald wieder hier sein und helfen, dann nach dieser jetzt anstehenden Pause in der Liga einsteigen. Und das ist, glaube ich, was ist dann? Leverkusen ist, glaube ich, das Spiel. Und das nächste für den VfB. Anfang
jetzt wollen wir mal nicht diese schöne Sendung hier mit Erinnerungen an den VfB Stuttgart beflecken.
Alles gut, alles gut. Gerade so
gute Laune.
Mir ging es gerade, ja, es tut mir leid.
Ich weiß, du kannst ja nicht anders. Vielleicht,
ja, schwierig.
Um auf einer High Note, auf einer hohen Note in einem positiven Bereich zu enden, vielleicht noch ein letztes, ganz kurzes, ja, ich weiß gar nicht, ist gar nicht ein Thema, aber ich denke, der Name Salima Mukansanga muss auf jeden Fall fallen in diesem Podcast. Die erste Schiedsrichterin, die ein Spiel geleitet hat bei diesem Afrika-Cup. Ich habe das Gefühl, also ich fand es erstmal schön, wie das auch seine Verbreitung gefunden hat, und vielleicht könnte man auch sagen, dass der afrikanische Fußballverband da ein bisschen weiter ist als so manche in Europa.
Was heißt denn hier, lass doch mal den Konjunktiv weg. Also den braucht man nicht an der Stelle, glaube ich. Ja? Also ich meine, man könnte jetzt über das Geleite diskutieren, weil soweit ich weiß, war sie nur vierte Offizielle.
Stimmt, das ist richtig. Ja.
Aber ich meine, das ist natürlich eine tolle Aussage.
Sie hat ein Spiel geleitet, Entschuldigung, sie war vorher schon vierte Offizielle. Genau, sie hat Guinea gegen Zimbabwe betreut, richtig, vorher war sie schon vierte Offizielle.
Nee, so ist es richtig, und ich glaube, im insgesamten Staff, Referee-Staff vom Turnier sind, glaube ich, vier Frauen insgesamt. Ich meine, ich gelesen zu haben, also sie, aber es ist grundsätzlich ein tolles Zeichen, dass man diesen Schritt geht, ja, und da braucht sich der CAF vor nichts und niemandem verstecken, im Gegenteil, das sollte eher als Beispiel dienen für alle anderen Kontinentalverbände, dass man durchaus diesen Mut braucht es eigentlich gar nicht nennen, aber dass man das durchaus machen kann, und sie hat ihren Job, soweit ich das einschätzen kann, gut gemacht, die Dame aus Ruanda, oder Martin?
Ja, so von dem, was ich gesehen habe, ja.
Ich habe auch noch Positives gelesen zu diesem.
Nee. Also das muss ich überhaupt auch vielleicht noch anmerken. Dem afrikanischen Fußball wird ja gerne auch irgendwie vorgeworfen, dass die Schiedsrichter nicht gut wären. Das kann ich durch die Bank weg nicht bestätigen. Es gab diesen einen extremen Fall, wo du hast den Namen von genannt, ich habe den schon wieder vergessen.
Da ich das abgeschlossen habe, kann ich mir jetzt auch nicht mehr nochmal sagen.
so ehrlich bin ich. Abgepfiffenes Spiel, ja.
Ja, genau.
In der 85. Minute abpfeift und dann wieder anpfeift, dann eine rote Karte gibt, die keine war, und dann in der 89. das zweite Mal zu früh abpfeift. Aber da gab es ja offensichtlich medizinische Gründe, weil man muss nämlich auch sagen, der hat in den 85 Minuten vorher gut gepfiffen.
Ja,
dann fand ich auch, gab es natürlich hier und dort Schiedsrichterleistungen, die waren jetzt so, so hätte man besser, aber unterm Strich würde ich sagen, läuft es gut, was das angeht. Ja.
Und ich finde auch, man muss in dem Kontext erwähnen, dass es vielleicht so ein Malus, dass das afrikanische Kontinentalturnier hat, auch schon nicht jetzt, also vor dieser Ausgabe. Ich finde in Sachen Cheating, Theatralik, sich selbst unlauter versuchen, einen Vorteil zu verschaffen, setzen die Afrikaner leider immer wieder Maßstäbe. Und die Schiris moderieren das sehr gut ab. Auch ganz viele Spiele hatten wirklich in den Schlussphasen Bolzplatzcharakter, wo dann wirklich so offenes Visier nur noch irgendwie, und da haben alle Schiris, zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe, sehr gute Spielleitung an den Tag gelegt. Insofern kann ich das unterstützen und unterstreichen, was Martin sagt. Sie haben das echt ordentlich gemacht. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass man sich vielleicht einmal weniger kugelt und rollt, wenn man irgendwie einen Windhauch hinterm Ohrläppchen gespürt hat. So, ja, aber das ist ja nicht neues Phänomen, sondern.
Und auch durchaus kein exklusiv afrikanisches.
Nein, absolut nicht. Bei weitem nicht. So wollte ich es gar nicht verstanden wissen.
Ja, genau. Deswegen wollte ich es aber nochmal so einordnen. Ich habe zum Beispiel gerade den Schiedsrichternamen nochmal gegoogelt. Das war Gianni Sikatswe aus Sambia. Ja,
Sikatswe
hieß er, genau. Und die Überschrift des Artikels dazu, den ich jetzt hier auf, gut, swr3.de, also jetzt bald vielleicht vielleicht auch nicht schlau, den ersten Link zu klicken. Aber die Überschrift ist Chaos beim Afrika Cup. Zweimal falsch abgepfiffen und dreimal die falsche Hymne. Das bezieht sich darauf, dass dreimal die alte Hymne von Mauretanien gespielt wurde. Aber ehrlicherweise allein die Überschrift finde ich schon wieder, wenn das bei der EM passieren würde, würde es heißen Kuriosum. Schiedsrichter pfeift zu früh ab wegen Hitzschlag und es wird eine falsche Hymne eingespielt und beim Afrika Cup ist es dann gleich wieder Chaos.
Ja. Es war natürlich beides hintereinander. Das waren zwei Sachen, die direkt, also mit der falschen Hymne war das Spiel, das nach dem Spiel war mit dem Hinschlag. Dann war das vielleicht ein bisschen dicker, aber ich gebe dir voll und ganz recht, das ist dann ein Framing, das halt einfach drin ist. Wenn afrikanischer Fußball ist chaotisch und das sind alles Clowns und irgendwie können die es auch gar nicht richtig. Und ich glaube, das ist ziemlich unnötig. Ja.
Natürlich ist es das, ja. Wenn dann einer für 35 Millionen Euro von A nach B wechselt von diesen Spielen, heißt ja, ja, der ist natürlich von jedem, der kann's, ein ganz großer. Ja. Also das ist einfach so ein bisschen, ist alles, ich weiß nicht, ob Bigotterie das richtige Wort ist, ich habe es vorher schon mal benutzt, aber manchmal wünsche ich mir einfach, man würde das Framing außen vor lassen und das einfach als das nehmen, was es ist, nämlich ein tolles Kontinentalturnier von Mannschaften, die leidenschaftlich auftreten, die für ihre Bevölkerung zu Hause teilweise richtig, richtig gute Dinge tun durch den Sport. Und das wäre schön, wenn man das in den Vordergrund stellen wollen würde, anstatt irgendwelcher Exotik oder Pseudo-Chaos oder sonst was.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man was in den Vordergrund stellen muss. Einfach Sportberichterstattung, ohne eben einen gleich aus der Vergangenheit überlieferten Klischees mitzuliefern. Das wäre schon mal einfach sehr viel wert.
Sehr gut, ja, richtig.
Das haben wir ja auch hier versucht. Es geht jetzt ab Sonntag los mit den Achtelfinals und dann weiter im Afrika Cup. Ihr beiden, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ohne euch wäre ich völlig aufgeschmissen gewesen. Ich habe einfach, ehrlich gesagt, nicht mehr die Fußballkapazitäten in meinem Hirn. Ich habe viele Spiele nebenher laufen lassen, aber sie liefen dann halt auch nebenher. Mir ist das dann irgendwann aufgefallen, wie oft ich schon nicht mal hingeguckt habe. Liegt auch so ein bisschen daran, an der Art, wie wir hier in Deutschland dann den kommentierten Feed bekommen. Das ist jetzt auch nicht immer dazu angehalten, dass man da permanent auf Bildschirm guckt, um das jetzt mal so neutral wie möglich zu formulieren. Deswegen war ich extrem angewiesen auf euch beide und ich danke euch dementsprechend auch sehr, sehr herzlich. Martin Stahlke, der @Spielbeobachter auf Twitter, da kann man dir folgen, da erfährt man auch viel zum südamerikanischen Fußball, das können wir auch sehr gerne mal machen, Martin.
Ja, der 37-Teile-Thread.
Oh ja, super. Der war großartig. Zur zweiten argentinischen Liga war es, ne?
Ja, aber der hat Twitter ja leider irgendwie gedacht, ich spamme gerade und hat das irgendwie fast alles gelöscht.
Ein absoluter
Skandal. Aber man kann es auf meinem Blog nachlesen unter dem gleichen Namen, Spielbeobachter, .com. Da kann man das alles nachlesen.
Sehr gut. Da hat auch der Phil Meisel, der Freund des Thekenwissens, Thekenkneipenquiz-Wissens, so meinte ich es. Da bist du auf deine Kosten gekommen, Phil, bei diesem
Stream. Absolut, absolut. Ich bin allerdings auch ein Freund der Theke, so ist es nicht. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte.
Ja. Nee, das ist sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, allein schon, weil du dir die Mühe gemacht hast, die ganzen Wappen und Logos rauszukramen. Ey, das ist großartig. Ja,
bin schon.
Das ist natürlich die Passion von Martin. Also spielbeobachter.com. Phil, dir kann man folgen als @PhilMeisel auf Twitter. Danke dir, dass du mit dabei warst.
Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
Mir allerdings auch. Vielleicht können wir das ja sogar nach dem Finale nochmal wiederholen. Wir bleiben einfach in Kontakt, würde ich sagen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwillige Unterstützung. Auf rasenfunk.de/supportersclub könnt ihr erfahren, wie ihr uns unterstützen könnt. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und wir freuen uns, wenn ihr mitmacht unter dkms.de/rasenfunk, euch bei der DKMS zu registrieren. Wer, wo, wie, was, warum? Alle Infos findet ihr auf dieser Webseite. Macht es gut, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!